Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann und diesen Themen. Das neue Jahr steht bevor. Was ändert sich für Verbraucher ab 2020? Einige Beispiele schildert gleich Mechthild Winkelmann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Beim Kongress des Chaos Computer Clubs in Leipzig geht es unter anderem um grüne Software mit blauem Umweltengel. Der Deutsche Wetterdienst zieht Bilanz. In Australien gibt es wegen der Buschbrände eine Unterschriftenaktion gegen Silvesterfeuerwerke. Und Thema im Verbrauchertipp sind heute Schnellkochtöpfe. Einkaufen, Bahnfahren, Handyrechnung. Übermorgen beginnt das Jahr 2020 und damit treten eine Reihe neuer Gesetze und Regelungen in Kraft. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat alle Änderungen auf ihrer Internetseite zusammengefasst. Einige wollen wir genauer in den Blick nehmen, und zwar zusammen mit Mechthild Winkelmann, der Sprecherin der Verbraucherzentrale. Heute Morgen habe ich mit ihr geredet. Ich fragte sie zunächst nach der Bonpflicht beim Einkaufen.
Ja, ob Brötchen beim Bäcker, das Eis im Hörnchen, Pommes vom Imbiss oder auch das Schmerzgel aus der Apotheke. Ab 1. Januar müssen die Händler dafür einen Bon aushändigen, vorausgesetzt, sie verfügen über ein elektronisches Kassensystem. Der Gesetzgeber will mit der neuen Belegausgabepflicht, so heißt das, Steuerschummeleien einen Riegel vorschieben. Für Verbraucher wichtig zu wissen ist, dass sie den Bon nicht mitnehmen müssen, weil anders als in anderen europäischen Ländern besagt die Vorschrift lediglich, dass der Händler den Bon aushändigen muss.
Was wir uns merken sollen für das kommende Jahr sind 6 Zahlen. 116, 117, die Telefonnummer der Terminservicestelle für den Arztbesuch. Was bedeutet die für den Verbraucher?
Bislang konnten bei den Terminservicestellen ja Termine für Facharztbesuche, für die der Patient eine Überweisung hatte, vermittelt werden, wenn der Patient selbstständig da nicht in der Lage war, in absehbarer Zeit einen Termin zu bekommen. Neu ist, dass diese Terminservicestellen jetzt rund um die Uhr, also 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche, unter dieser bundesweit einheitlichen Telefonnummer zu erreichen sind und dass sie nicht nur bei der Suche nach Fachärzten helfen, sondern auch bei der Suche nach Haus- oder Kinderärzten. Also wer da Probleme hat, einen Termin zu bekommen, kann sich hier hinwenden und wird dann zu einem Arzt in entsprechender Entfernung zu seinem Wohnort gelotst. Außerdem helfen die Terminservicestellen auch in Notfällen, also verweisen dann an Notfallpraxen oder auch an Notfallambulanzen in den Krankenhäusern.
Im Zusammenhang mit dem Klimapaket der Bundesregierung war ja viel die Rede davon, dass Bahntickets künftig billiger werden. Welche und um wie viel?
Ab dem 1. Januar werden alle Tickets im Fernverkehr um rund 10% günstiger. Die Mehrwertsteuer, die bisher 19% betrug, wurde im Zuge des Klimapakets der Bundesregierung auf 7% gesenkt. Das heißt, Sparpreise und Flexpreise werden deutlich günstiger. Die Preisreduzierung gilt auch für Bahncard 100, für Streckenzeitkarten oder für Tickets zur Mitnahme von Fahrrädern, aber auch für eine Sitzplatzreservierung. Um es mal in Euro und Cent auszudrücken, der Supersparpreis, bislang 19,90 €, reduziert sich durch die Mehrwertsteuersenkung auf 17,90 €. Wer einen Bahncard-Rabatt da noch drauflegen kann, ist dann ab 1. Januar für 13,40 € im Fernverkehr unterwegs.
Mehr Sicherheit für Verbraucher soll es geben in Bezug auf die Handynutzung. Die Handyrechnung soll künftig mehr Sicherheit vor Abbuchungen von Drittanbietern bieten. Was steckt denn dahinter und wie funktioniert das?
Diese neue Regelung wird ab 1. Februar gelten. Dann schreibt die Bundesnetzagentur den Mobilfunkunternehmen nämlich neue Regeln beim Abrechnen von sogenannten Drittanbieterleistungen vor. Massenhaft hatten Mobilfunkanbieter Kunden für Dinge bislang zur Kasse gebeten, die diese nie in Anspruch genommen hatten. So hatten sie unbemerkt in einer App oder auf einer Webseite mit einem Klick auf Bilder oder Texte und dahinterliegenden Button einen Bezahlvorgang ausgelöst und damit dann vermeintlich einen Vertrag mit diesem Abo-Anbieter geschlossen, dem sogenannten Drittanbieter. Diese Beträge wurden dann über die normale Handyrechnung abgerechnet und der Kunde wusste überhaupt nicht, wo das herkam. solchen ungewollten Abbuchungen wird jetzt auch künftig ein Riegel vorgeschoben. Diese Kosten für Abos und Apps dürfen dann nur noch abgerechnet werden, wenn der Kunde immer noch auf die Seite des Mobilfunkunternehmens zurückgeführt wird. Es können aber auch weitere Sicherungen eingebaut werden, also beispielsweise übersichtliche Bezahlseiten, dass deutlich wird, was da letztlich durch dieses Klicken ausgelöst wird, oder auch, dass die Mobilfunkanbieter dem Kunden Mitteilungen verschicken oder zusenden, dass jetzt hier ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen wird.
Neue Grenzwerte für alte Kaminöfen sollen demnächst gelten. Wen wird das betreffen?
Ja, das wird alte Kamin- und Kachelöfen betreffen, die fast ein Vierteljahrhundert auf dem Puckel haben, sprich deren Typprüfung bis 31. Dezember 1994 zurückliegt. Die müssen bis Ende 2020, also man hat da noch ein bisschen Zeit, ausgetauscht, stillgelegt oder entsprechend den aktuell gültigen Grenzwerten nachgerüstet werden. Wer also einen solchen Kachelofen-Uli noch betreibt, muss nachweisen, dass dieses Gerät die Grenzwerte der Bundesemissionsschutzverordnung einhält, also Grenzwerte für Staub und Kohlenmonoxid unterschreitet und auch noch einen Mindestwirkungsgrad einhält. Wenn man das Baujahr nicht mehr ermitteln kann, weil das Typschild irgendwie verloren gegangen ist, man die Unterlagen nicht mehr hat, muss der Schornsteinfeger den Schadstoffausstoß messen. Und wenn die Anlagen die Anforderungen der Emissionsschutzverordnung nicht einhält, muss entweder nachträglich ein Filter eingebaut werden oder das Gerät ganz stillgelegt oder eben durch einen schadstoffärmeren Nachfolger ersetzt werden.
Soweit Mechthild Winkelmann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen über einige der Veränderungen, die uns im neuen Jahr erwarten. Letzter Tag beim Kongress des Chaos Computer Clubs in Leipzig. Dauerbrenner dort sind Themen wie Datenschutz und Sicherheitslücken bei Softwareanwendungen. An Bedeutung gewinnen aber auch Fragen der Nachhaltigkeit. Stefan Römermann über grüne Software mit blauem Engel und andere Ideen für umweltschonende Computertechnik.
Die Wurzel vieler Nachhaltigkeitsprobleme in der IT-Industrie ist für Softwareentwickler Markus Rohrmoser aus Ramstein klar. Sie steckt im Glauben an das unbegrenzte und immer schnellere Wachstum bei der Rechenleistung der Prozessoren und Computerchips. Das ist der Kern vom sogenannten Moore'schen Gesetz, das Mitte der 1960er Jahre ein damaliger Intel-Manager formuliert hat, erzählt Softwareentwickler Rohrmoser.
Dass sich die verfügbare Rechenleistung zum gleichen Preis alle 2 Jahre verdoppelt. Das heißt exponentielles Wachstum. Daran hat sich die IT-Industrie hübsch gewöhnt und wächst auf diesem Hefeteig immer munter mit.
Neue Software werde deshalb immer aufwendiger, weil die Computer ja auch immer schneller werden. Und alte Rechner wandern deshalb vorzeitig auf den Müll, obwohl sie eigentlich noch gut funktionieren. Nur weil neuere Softwareversionen darauf nicht mehr laufen oder nur noch extrem langsam, erklärt Rohrmoser.
Und ich denke, wir müssen zu Nullwachstum kommen.
Sprich, neue Softwareversionen sollten grundsätzlich auch auf älteren PCs oder Smartphones noch gut und schnell laufen. Das sieht Eva Kern ähnlich. Die Informatikerin untersucht am Umweltcampus Birkenfeld der Universität Trier den Energieverbrauch von Software. Den zu erfassen ist allerdings deutlich schwieriger als den Verbrauch von PCs, Laptops oder anderen Geräten, sagt Kern.
Hardware können wir sehen, können wir anfassen, können wir messen, können wir vergleichen. Software ist so vielfältig und da ist die Variabilität so groß, dass es unheimlich schwierig ist, auch zu erfassen, was eigentlich Software für Einflüsse auf die Umwelt hat.
Im Auftrag des Umweltbundesamtes hat Kern deshalb erst einmal Messverfahren und Kriterien entwickelt, um den Energieverbrauch von Software zu vergleichen. Und der schwankt je nach Produkt enorm. Deshalb macht es einen gewaltigen Unterschied, mit welchem Programm ich beispielsweise einen Brief schreibe.
Ja, bei den Textverarbeitungsprogrammen haben wir festgestellt, dass die Verbräuche bis zu 4-fach so hoch sein können, wenn wir unterschiedliche Produkte messen.
Und zwar bei den gleichen Funktionen. Auch bei Webbrowsern und anderen Programmen gab es große Unterschiede beim Energieverbrauch. Zusammen mit dem Umweltbundesamt hat Kern in einem zweiten Schritt Kriterien für ein Umweltsiegel für ressourcenschonende Software entwickelt. Schon ab kommendem Jahr können Entwickler diesen blauen Engel für ihre Programme beantragen. Die Kriterien dafür sind allerdings streng. So kommt es nicht nur auf den Energieverbrauch auf neuen Computern an, erklärt Marina Köhn vom Umweltbundesamt.
Die Software muss auf mindestens 5 Jahre alte Hardware laufen. Da geben wir entsprechende Referenzsysteme vor. Das muss sichergestellt werden. Das überprüfen wir auch. Ja, und noch eine ganze Reihe, was das Thema Update betrifft. Software darf nach dem Update nicht schlechter werden. Das heißt, nicht mehr Energie verbrauchen.
Als nächstes will das Umweltbundesamt Haushaltsgeräte mit eingebauter Software untersuchen. Beispielsweise die Waschmaschine, die sich per Smartphone steuern lässt. Hier gibt es bisher oft das Problem, dass Hersteller nur für kurze Zeit nach dem Verkauf überhaupt Updates geliefert haben. Doch das kann schnell zum Problem werden. So könnten Geräte dann anfällig für Hackerangriffe werden oder der Zugriff über das Smartphone funktioniert plötzlich nicht mehr.
Im schlimmsten Falle kann ich die ganze Waschmaschine nicht mehr nutzen. Und genau das sind die Probleme, da wollen wir das Thema angehen.
So ärgerlich es ist, wenn die Waschmaschine vorzeitig ausfällt, bei anderen Produkten wie Autos könnten fehlende Updates sogar lebensgefährlich werden, warnt IT-Sicherheitsexperte Ross Anderson von der englischen Cambridge Universität. Sobald Sie anfangen, Ihr Auto mit dem Internet zu verbinden, besteht immer die Gefahr, dass jemand eine Sicherheitslücke in der Software findet, die sich auch aus der Ferne ausnutzen lässt. Beispielsweise von jemandem in Afghanistan, der dann mit zehntausenden Autos gleichzeitig Unfälle verursachen kann. Und das ist einfach nicht akzeptabel. Seit diesem Jahr gibt es immerhin eine entsprechende EU-Richtlinie. Hersteller müssen demnach für die zu erwartende Lebensdauer ihrer Produkte auch Updates für die Software bereitstellen. Allerdings sei bisher nicht ganz klar, wie viele Jahre es solche Updates geben muss. Hier müsse die Richtlinie möglicherweise noch nachgebessert werden, damit nicht doch noch Millionen eigentlich fahrbereiter Autos vorzeitig verschrottet werden, weil es für sie keine Software-Updates mehr vom Hersteller gibt, sagt Anderson.
Über ressourcenschonende Software und andere Möglichkeiten, Computer mit mehr Rücksicht auf die Umwelt zu nutzen, berichtete Stefan Römermann. Am vorletzten Tag des Jahres zieht der Deutsche Wetterdienst Bilanz. Wir erinnern uns an Sommertage mit Temperaturen teils über 40 Grad, aber wir erinnern uns kaum an Regen. Am Telefon in Offenbach ist der Meteorologe Andreas Friedrich. Guten Tag.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Herr Friedrich, wie fällt die Bilanz des Deutschen Wetterdienstes für 2019 denn aus?
Ja, wir haben die Zahlen mal ausgewertet, natürlich noch mit einem Vorbehalt, denn die letzten 2 Tage des Jahres, da haben wir jetzt Hochrechnungen, also Vorhersagen benutzt, aber das gibt in der Regel jetzt keine Abweichung mehr. Wenn wir über das ganze Jahr reden, dann sind das höchstens noch Zehntelgrad oder weniger Zehntelgrad Abweichung, die wir haben. Was können wir feststellen? Ja, es war in Deutschland das drittwärmste Jahr seit Beginn regelmäßiger Wetteraufzeichnungen und die haben wir jetzt immerhin schon seit 1881 und damit kann man sagen, geht die Klimaerwärmung in Deutschland weiterhin auf die Überholspur, denn es ist ja nicht nur das eine Jahr, was uns zu denken gibt, sondern neun der zehn wärmsten Jahre seit 1881 sind alle in der letzten Dekade, das heißt in den Jahren 2010 bis 2019 aufgetreten und diese Häufung, die ist nicht mehr zufällig, da sieht man eindeutig, der Klimawandel hat sich noch beschleunigt in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Denn auch weltweit liegen schon Auswertungen vor. Demnach wird global gesehen 2019 wohl das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Weltweit war das wärmste Jahr 2016. In Deutschland war das letzte Jahr übrigens 2018 als das wärmste Jahr. Also insofern reiht sich hier praktisch Wärmerekord auf Wärmerekord.
Wir reden also eher über die Auswirkungen des Klimawandels als über das Wetter, haben Sie eben angedeutet. Werden denn warme Jahre wie die jüngst vergangenen zur neuen Normalität bei uns?
Also auf jeden Fall liegen wir ganz klar im Trend. Das heißt, die Rekorde häufen sich. Es wird jetzt nicht jedes Jahr wieder natürlich ein Rekordjahr kommen. Da sind die Abweichungen von Jahr zu Jahr, die Varianzen schon noch übergeordnet. Also es kann auch mal wieder ein kälteres Jahr kommen. Aber der Trend ist eindeutig. Wir sehen, wie gesagt, dass die wärmsten Jahre sich häufen. Und insofern kann man ganz klar sagen, das ist kein Zufall mehr, sondern der Klimawandel und vor allem hier die Klimaerwärmung, die hat deutlich Fahrt aufgenommen. Und man kann sagen, wir sind hier wirklich auf der Überholspur, um es mal so dramatisch zu sagen.
Wenn Sie in die Wettergeschichte Deutschlands zurückblicken, seit der Deutsche Wetterdienst Daten erhebt, 1881 wurde das das erste Mal getan, sagten Sie eben. Welches Bild sehen Sie dann? Ist das eine Linie, die in der letzten Zeit steil nach oben zeigt?
Auf jeden Fall. Also man sieht, dass diese Abweichungen nach oben, wenn man da die Balken sich anschaut, wo dann in Rot die Abweichungen zu sehen sind nach oben und in Blau die Abweichungen nach unten, dann sieht man, dass die blauen Balken seit der Jahrtausendwende fast nicht mehr vorhanden sind. Da gibt es noch ganz wenige Jahre, die mal zu kalt ausfallen. Und man sieht, wenn man das auch dekadenweise betrachtet, die Klimatologen rechnen ja über lange Zeiträume. Man spricht von Klimatrends, wenn man mindestens 30 Jahre betrachtet. Deshalb vergleichen wir auch diese Mittelwerte immer mit der internationalen Normperiode, wie sie heißt. Das ist der Bereich 1961 bis 1990. Danach werden diese Abweichungen berechnet. Aber wenn man neuere Dekaden nimmt, sieht man, dass jede Dekade in Deutschland wärmer geworden ist. Und das zeigt eigentlich ganz eindeutig, dass dieser Klimatrend sehr stabil nach oben weist und sogar in den letzten Jahren zugenommen hat. Also man kann wirklich sagen, die Klimaerwärmung hat in den letzten 20, 30 Jahren an Fahrt aufgenommen in Deutschland und auch weltweit.
Was heißt es für uns, wenn die Sommer künftig mediterran, warm und trocken ausfallen? Sollten wir unser Verhalten anpassen und zum Beispiel viel mehr Vorsicht beim Aufenthalt draußen walten lassen?
Ja, wir müssen vor allem im Sommer aufpassen. Wir hatten ja dieses Jahr die extremste Hitzewelle Ende Juli erlebt, die Deutschland bisher erlebt hatten. Wir hatten um den 25. Juli erstmals in Deutschland, seit wir Wetteraufzeichnungen haben, an drei Tagen hintereinander mehr als 40 Grad beobachtet. Und zwar an 23 Stationen wurde 25 Mal in diesen drei Tagen die 40 Grad überschritten. Man muss sich das mal vergleichen. In den Jahrzehnten davor war es nur eine Handvoll Tage mal in Deutschland 40 Grad gewesen. Und wir haben dies Jahr sogar den alten Rekord über 2 Grad überschritten. Das heißt, die extreme Hitze, die ist natürlich gefährlich. Wir machen ja beim Deutschen Wetterdienst seit dem Hitzesommer 2003 ein Hitzewarnsystem, wo wir auch die Bevölkerung informieren über diese gefährliche Hitze. Denn das ist eigentlich die tödlichste Wettergefahr, die wir in Deutschland haben. Also das ist viel gefährlicher, kostet mehr Menschenleben als Stürme im Winter. Und deshalb ist die Hitze natürlich für uns im Sommer ein entscheidendes Phänomen, auf das wir uns in Zukunft verstärkt einstellen müssen.
Und was wird mit dem Winterwetter passieren? Was sehen Sie dort voraus?
Also auch die Winter werden natürlich milder. Auch hier haben wir zum Beispiel im Dezember schon einen Temperaturanstieg von 1,7 Grad seit 1881 festzustellen. Das bedeutet, die Schneefallgrenze steigt im Mittel. Es wird dann öfters auch mal bis in höheren Lagen Regen fallen statt Schnee, was dazu führt, dass zusammen mit etwas mehr Winterniederschlag, also auch das ist eine Feststellung, die wir sehen in den Daten, dass im Winter die Niederschlagsmengen im Mittel zugenommen haben und es wird mehr Regen fallen, weil die Schneefallgrenze auch ansteigt. Das kann zu größeren Hochwasserwellen führen, wenn nämlich der Niederschlag dann nicht in Schnee gebunden wird. Es hat natürlich Auswirkungen auch für Wintersport, denn die Schneefallgrenzen, wenn die nach oben gehen, werden auch zu Problemen für den Skitourismus führen. Gerade in den Mittelgebirgen in Deutschland wird es eben seltener zu Schneedecken führen und damit auch zu Beeinträchtigungen beim Wintersport.
Soweit Andreas Friedrich zur Bilanz des Deutschen Wetterdienstes für das ablaufende Jahr. Dankeschön Ihnen nach Offenbach.
Ja, danke auch und auf Wiederhören.
Auch in Australien ist eine Diskussion um das Für und Wider in puncto Silvesterfeuerwerk entbrannt. Hintergrund sind die nach wie vor nicht einzudämmenden Buschfeuer. Holger Senzel.
Temperaturen von über 40 Grad, extreme Trockenheit und Starkwind aus wechselnden Richtungen. Eine Entspannung der Buschfeuerkatastrophe ist nicht in Sicht. Im australischen Bundesstaat Victoria wurden 30.000 Bewohner und Urlauber aufgefordert, ein Gebiet halb so groß wie Belgien zu räumen. Über 10.000 Feuerwehrleute, Polizisten und Sanitäter kämpfen gegen die Flammen und stehen doch oft auf verlorenen Posten. Kilometerweit steigen Rauch und Glut in die Atmosphäre und entfachen andernorts neue Brände im knochentrockenen Unterholz. Millionen Hektar Land wurden vernichtet, über 1.000 Häuser brannten nieder, mindestens 9 Menschen starben. Was jetzt wirklich helfen könnte, wäre Regen, viel und heftiger Regen. Doch der ist laut Wettervorhersage nicht in Sicht. Seit Wochen ist die Millionenmetropole Sydney in gesundheitsschädlichen Rauch gehüllt. 270.000 Menschen haben mit ihrer Unterschrift jetzt gefordert, das traditionelle Silvesterfeuerwerk abzusagen. Es sei zu gefährlich angesichts der Trockenheit. Doch bislang hält die Bundesregierung von Neu-Süd-Wales an einem Silvesterspektakel fest.
Holger Senz berichtete.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Viel Druck, wenig Wasser. So lässt sich, vereinfacht gesagt, das Prinzip eines Schnellkochtopfs beschreiben. Das Essen wird außerdem ziemlich schonend zubereitet, mehr jedenfalls als in einem herkömmlichen Topf. Garen können die meisten Schnellkochtöpfe gut, hat sich in der aktuellen Untersuchung der Stiftung Warentest gezeigt. Trotzdem gibt es bei der Bewertung große Unterschiede. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Mit Dampf und Druck lassen sich Speisen schnell und schonend zubereiten. Das ist zumindest das Prinzip eines Schnellkochtopfes. Und die Ergebnisse in der Praxis zeigen, dass dies auch zutrifft. Je kürzer die Kochzeit und je weniger Luft und Wasser im Kochtopf, desto besser, sagt Warentester Rainer Metzger.
Der Schnellkochtopf, er kocht schneller als die anderen, wie der Name schon sagt. Und dadurch ist er auch schonender. Also die Vitamine halten sich viel besser im Schnellkochtopf. Und obendrauf braucht er auch weniger Energie, weil sie müssen ja nicht so lange heizen.
10 Schnellkochtöpfe mit einem Fassungsvermögen von mindestens 6 Litern gingen ins Rennen. Der günstigste kostete 50, das teuerste Produkt 240 Euro. Beachtliche Preisunterschiede also. Und eines gleich vorweg, gut garen konnten die meisten Schnellkochtöpfe. Dennoch gab es auch ein mangelhaftes Gesamturteil. Beim System Classic des Herstellers GSW für 60 Euro ging es um die Sicherheit bei der Bedienung.
Wir haben ein Modell. Wenn man da sehr hektisch vorging nach dem Kochen, dann konnte man dieses Modell öffnen, obwohl es noch leicht unter Dampf stand, unter Druck. Und dann kann passieren, dass sie entweder sich verbrennen mit heißem Dampf oder dass ihnen ganz schlicht der Deckel nach oben knallt und sie irgendwo trifft.
Alle anderen Schnellkochtöpfe waren sicher, auch bei falscher Bedienung drohte keine Gefahr. Die großen Preisunterschiede sind letztlich der Ausstattung geschuldet, so die Stiftung Warentest. Das Wichtigste hierbei, Koch oder Köchin sollen es beim Einstellen und Erkennen der Garstufen und der Druckanzeige einfach haben. Bestens bewährt habe sich hier ein Druckanzeiger mit farbigen Ringen, sagt Rainer Metzger.
Wenn Sie diese Ringe haben, dann sehen Sie schon von Weitem, ich habe den richtigen Druck. Wenn Sie die nicht haben, dann wissen Sie nur, es dampft jetzt gerade raus, dann habe ich zu viel. Und wenn es nicht dampft, dann habe ich vielleicht zu wenig Druck. Da müssen Sie dann so ein Gefühl entwickeln. Das ist komplizierter. Während wenn Sie so einen Ring haben, dann sehen Sie einfach, das ist mein Druck, den habe ich gerade im Topf.
Und auch bei vermeintlichen Details haben vor allem die teureren Schnellkochtöpfe Vorteile. Beispiel die Reinigung.
Manche lassen sich einfach mit einem Klick der Griff vom Deckel nehmen, dann können sie den Deckel und den Topf in die Spülmaschine tun und das war's. Andere geht das nicht, dann müssen sie alles von der Hand reinigen. Eben ein wenig umständlicher.
Am besten überzeugen konnten 2 Markenhersteller mit jeweils 2 gut bewerteten Schnellkochtöpfen. Sie punkten mit fest einstellbaren Garstufen und einer komfortablen Druckanzeige. Besonders günstige Produkte ab 50 Euro konnten nicht mithalten. Sie belegen die hinteren Plätze in der Untersuchung. Warentester Rainer Metzger.
Vorne liegen Fissler und WMF. Die haben alles, was man braucht, sind dann aber auch relativ teuer. Die kosten über 200 Euro. Und wenn Sie dann nur ab und zu mal damit kochen, dann würde ich vielleicht doch ein billigeres Modell empfehlen. Wir haben den Silit für 150 Euro. Der liegt so dazwischen drin und hat aber auch eine super Druckanzeige. Das wäre dann so ein Kompromiss.
Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp. Neuwagenkäufer können nach Einschätzung des Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer im neuen Jahr mit steigenden Rabatten auf Modelle mit Diesel- und Elektroantrieb rechnen. Auf dem deutschen Markt hätten sich 2019 die Autos fast von selbst verkauft, sodass in der Folge die Hersteller ihre Rabatte nach unten gefahren haben. Da aber 2020 die Neuzulassungen voraussichtlich um 200.000 auf 3,3 Millionen zurückgehen werden, rechnet Dudenhöffers K-Institut der Universität Duisburg-Essen wieder mit steigenden Rabatten. Dabei werde das Augenmerk besonders den von der EU vorgegebenen CO2-Grenzwerten gelten. 200. Geburtstag von Theodor Fontane. Dazu ein Gespräch mit Marcel Reich-Ranitzky. Ein Gespräch, das vor einigen Jahren geführt wurde. Gleich in den Informationen am Mittag mit Christoph Heinemann. Und das war Umwelt und Verbraucher. Danke fürs Zuhören, sagt Susanne Kuhlmann.